Frage, die wir jetzt gerade besprochen haben, die ist so groß, dass es, glaube ich, immer nur ein Stottern quasi darum geben kann und nichts anderes vielleicht als eine große Aufmerksamkeit, wo uns sowas wie Kritik begegnen könnte, das zu entdecken und dann auch mit den Mitteln, die wir haben, zu besprechen und zu verhandeln.
The owners did take advantage of the workers. It was a very dangerous job. There were long hours. And so I think it is fair that you could use the cannery as a symbol of the power struggle and the things that people have to go through in order to build on capitalism, especially somewhere that was so brand new like the West Coast of Canada. It was so wild and brand new. There were no laws and no protection and unions in place. So it's very representative of that.
Herzlich willkommen zum Filmmagazin, einem Podcast über Filmkultur und der Bedeutung von Filmen in der Gesellschaft.
Wir, das sind Martin
und Lukas,
und wir sprechen heute über Konserven.
Wir sehen ein kleines Schiff, das an einem Hafen anliegt und von dem gerade hunderte Fische entladen werden, zappelnd.
Die Fische landen schließlich auf einem großen Förderband. Links und rechts vom Förderband sind so riesige Fischberge und man denkt sich auch nur, das muss fürchterlich nach Fisch stinken.
Über das Förderband werden die Fische in ein großes Gebäude transportiert und schon mal vorsortiert.
Überall an den Förderbänden stehen nämlich Arbeiter und kontrollieren die Fische, waschen sie nochmal und sorgen dafür, dass die großen Maschinen ihre Arbeit vollrichten können.
Und dann geht's auch schon los mit der maschinellen Verarbeitung. Dann werden die Fische geköpft von einer Maschine, die das ganz automatisch tut. Ein Arbeiter muss sie eigentlich nur noch in die richtige Bahn legen und richtig hinlegen. Ganz kleine Arbeitsschritte pro Arbeiter, die man verfolgen kann.
Ja, dann landen nämlich die kopf- und flossenlosen Fische, die landen dann irgendwann noch bei anderen Arbeitern, die sie nochmal kleiner machen, damit die dann so in solchen handlichen Stücke geteilt werden.
Aus den Fischen werden auch die Gräten entfernt und schließlich wird das Fischfleisch in Dosen gepresst.
Die Dosen müssen dann nur noch etikettiert werden von den Mitarbeitern und landen dann schließlich auf einer großen Palette und werden dann aus der Fabrik gebracht. Die Fabrik ist wie ein kleines Uhrenwerk, wo jeder Arbeiter und jede Maschine so ihren kleinen Aufgabenbereich hat und alles ganz vollautomatisch, wenn man das von außen betrachtet, her funktioniert.
Was wir gerade beschrieben haben, ist eine Szene aus einem Film, nämlich welchem?
The Silver Horde von 1930.
Das ist ein Schwarz-Weiß-Film, der aber schon Ton hat.
Genau. Ist sogar ein Remake von einem Stummfilm, der genauso heißt und auch auf demselben Roman basiert. Aber man hier wirklich sieht, wie eine Konservenfabrik funktioniert.
Warum haben wir uns jetzt genau diesen Film und diese Szene vor allem, eigentlich eine unspannende Szene, die mit der Handlung nicht so viel zu tun hat und in der auch kein Dialog so richtig stattfindet, warum haben wir uns den rausgesucht?
Ja, der ist nämlich, zeigt nämlich etwas ganz Faszinierendes, was uns mal so aufgefallen ist in Filmen, in denen Konservenfabriken vorkommen, dass sie für etwas stehen, eine gewisse Metapher ist, symbolhaft eingesetzt wird, dass ja Konservenfabriken so dieses perfekte Bild eines Förderbandes und einer Fließbandarbeit ist und damit ja sehr eine harte Arbeit beschreibt, die sehr gleichbleibend ist, aber die sehr anstrengend ist und vor allen Dingen auch sehr gefährlich ist.
Und sehr eintönig
auch. Und dass man damit sehr gut den Kapitalismus kritisieren kann tatsächlich.
Aber das ist ja uns nicht gleich aufgefallen, sondern dir ist überhaupt erstmal eine Idee gekommen,
als genau, du das gesehen hast. Ich habe nämlich The Outer Worlds gespielt. Das ist ein Videospiel von 2019. Das ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Da hat die Menschheit schon Kolonien auf fremden Planeten entwickelt. Und in dieser Zukunft gibt es quasi nur 5, 6 riesige Unternehmen. Es gibt keine Regierungen mehr, sondern die Bevölkerung, da fängst du quasi einen Arbeitsvertrag mit einer Firma an. Das ist für dich wie die Regierung, wie für eine Religion. Du arbeitest für diese Firma und man kann sich denken, das ist natürlich nicht gerade das Optimalste, denn diese Firmen beuten ihre Arbeiter aus. Und den ersten Planeten, den du im Spiel erkundest, die erste Stadt, die du dort triffst, ist tatsächlich eine kleine Hafenstadt. Und diese Stadt ist quasi dem Untergang geweiht. Großteil der Bevölkerung ist krank, hat verdient sehr wenig, der Lebensstandard ist sehr, sehr niedrig und tatsächlich, es gibt einen großen Arbeitgeber in dieser Stadt und das ist eine Fischkonservenfabrik. Und ich bin da tatsächlich, habe da mehrere Stunden das gespielt und irgendwann, als ich nochmal durch diese Fischkonservenfabrik durchgelaufen bin, auf einmal, das kommt mir so bekannt vor, dieses Bild dieser Konservenfabrik als Symbol für den Kapitalismus, für was passieren kann, wenn ein sehr reicher Arbeitgeber Arbeitnehmer ausnimmt.
Und dann ging die Investigativrecherche auf Wikipedia los.
Dann hat man sich mal festgebissen an ein Thema und dann durchsucht man mal Wikipedia, was ist eigentlich, wenn ich jetzt nach Konservenfabriken suche, die in der Handlung vorkommen, werden die da immer so eingesetzt und tatsächlich hat sich da so ein kleines Muster entwickelt, dass ich da wirklich so circa 30 bis 40 Filme und Serien habe ich zumindest gefunden, die irgendwo Konservenfabriken als stilistisches Mittel benutzen, um Arbeitsverhältnisse, Kapitalismus oder allgemein Personen darzustellen, die so ein bisschen sich festgefahren sind in ihrem Leben und sich weiterentwickeln wollen.
Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch einfach eine Filmmagazinfolge über Konservenfabriken machen oder vielmehr über Kapitalismuskritik und insgesamt, wie funktioniert eigentlich Kritik im Film? Und was wir natürlich als erstes oder was du gemacht hast, du hast in Kanada angerufen bei einer Konservenfabrik, die auch schon diverse Male Filmset war.
Richtig, richtig. Das ist nämlich die Gulf of Georgia Cannery Society, wenn man das noch so, weil das ist nämlich eine sehr, sehr alte Konservenfabrik, die schon über 100 Jahre alt ist und die jetzt eine nationale Gedenkstätte ist und ein Museum und dort darüber aufgeklärt wird. Und da habe ich mit Mimi Horita gesprochen, die ist die PR-Beauftragte dieser Society und diese Society, die kümmert sich quasi um die Betreuung dieses Museums mittlerweile und dass das auch noch halten bleibt, weil das ja für Kanada ist das ein großes Statussymbol, kann man sagen.
So our goal, our mission is to preserve and promote the history of Canada's West Coast fishing industry.
So, und hier hören wir gerade Mimi Horita, die über den Verein spricht, der dort in dieser Konservenfabrik sich aufhält und dort ein Museum betreibt. Und wenn man sich kurz dieses Konservenfabrik vorstellen möchte, die sieht wirklich sehr, sehr klassisch aus. Also wenn ihr euch so ein Bild von einer Konservenfabrik vorstellt, wie das so ein Film aussieht, dann ist das ziemlich genau das, weil das war schon mehrmals Set für solche Filme. Und das ist wirklich so auf so einem relativ morschen Steg, der schon einige Jahre hinter sich hat, so ein großes Holzgebäude oder wo mehrere einzelne kleine Holzgebäude sind, ein großes, das so mit weiß bemalter Holzwand hat mit einer noch und rote rote Vertäfelung zu finden ist und der Dach ist auch schon leicht rostig, ein bisschen grünlich, sieht aber noch insgesamt sehr, sehr gut halten aus und man sieht auch noch so links und rechts davon auch noch große Silos, wo dann wahrscheinlich noch Fische sich gelagert haben oder irgendwelche Chemikalien sich aufgehalten haben. Und Mimi erzählt ja gerade, dass dieser Verein halt natürlich versucht, ein Bewusstsein bei der Bevölkerung zu erhalten, dass halt die Fischereiindustrie in Westkanada und Nordamerika mal sehr, sehr groß war und darüber aufzuklären, was das alles bedeutet und halt auch dieses Museum noch zu erhalten. Und ja, die Fabrik befindet sich in Steveston. Das ist ein Teil von Richmond. Richmond ist eine 200.000 Einwohnerstadt.
Also kennt man vom Namen her zumindest.
Kennt man, glaube ich, ja. Mhm. Im Südwesten von Kanada und davon ist Steveston dann so ein kleiner Teil davon, ein ehemaliges Fischereidorf. Und das liegt so an der Straße von Georgia. Das ist so eine Meeresenge, die für den Schiffsfahrtverkehr relativ wichtig ist. Und damals, gerade vor 100 Jahren, natürlich noch mal viel, viel wichtiger war. Und diese Konservenfabrik, die ist 1347 Quadratmeter ungefähr groß das ist, weil wir sind hier in Deutschland. Es sind zwei Fußballfelder ungefähr.
Wie viel Saarland ist das ungefähr?
Das ist schon zu 0,0 groß. Wahrscheinlich. Und das ist in 1894 erbaut worden, also schon wirklich sehr, sehr alt. Und war damals, als sie gebaut wurde, die größte ihrer Art tatsächlich und hat deswegen auch den Spitznamen Monster Cannery. Und ist halt, wie gesagt, heute eine nationale Gedenkstätte.
Und Mimi sagt dann auch ganz schön, dass es dadurch, dass das eben auf Stelzen, auf Holzstelzen im Wasser steht, dass es ganz schön Arbeit ist, ja, das zu erhalten.
Genau.
It's a wooden building on top of water, so there's a lot of care that goes into it.
Du hast es schon angesprochen, in Amerika, also in Nordamerika, Kanada und in den USA war das Fischereigewerbe mal sehr, 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 sehr groß. Wie hat denn das eigentlich angefangen mit dieser Konservenfabrik?
Genau, das war so ungefähr Ende des 18. Jahrhunderts. kam man so ungefähr zeitig an und da kamen sehr, sehr viele Auswanderer aus Großbritannien, kamen nach Westkanada und die sind eigentlich da mit dem Ziel hingekommen, Gold zu finden. Das war ein sogenannter Gold Rush, das heißt, es sind Gerüchte und tatsächliche Funde von Gold, wurde festgestellt, dass es dort Gold gibt in Westkanada. Und da ist natürlich sehr viel Geld zu machen und deswegen haben sich Hunderttausende Briten aufbegeben, dort das zu finden und dadurch ist natürlich eine große Immigrationswelle entstanden. Und aber die fanden nicht wirklich Gold
tatsächlich. Aber Fische.
Das war nämlich die Westküste war sehr, sehr reich an Lachs. Dadurch entstanden dann sehr, sehr viele Konservenfabriken, weil damit konnte man sehr, sehr viel Geld machen. Das waren nämlich, dass schon die europäischen Meere, die waren schon überfischt, die wurden schon zu sehr ausgebeutet, kann man sagen. Und die Westküste war noch ziemlich reich an Lachsen. Und gerade war auch die Fischkonservierung war auch noch eine relativ neue Methode, um halt Essen haltbarer zu machen. Weil man musste das natürlich, diese Fischkonserven, die so ungefähr 3 bis 5 Jahre haben die damals gehalten, die mussten dann halt von Kanada über Südamerika Kap Horn einmal rum und dann wieder zurück nach Großbritannien oder nach Europa. Und damit konnte man damals sehr, sehr viel Geld machen. Und deswegen waren auch die ersten Arbeiter, die in den Konservenfabriken gearbeitet haben, also die Besitzer waren natürlich dann die relativ reichen Briten, also Engländer und Schotten vor allen Dingen. Und die dann dort gearbeitet haben, das waren dann häufig kanadische Ureinwohner, die da gearbeitet haben. Später kamen noch chinesische Einwanderer dazu, die erst halt Eisenbahnstrecken gebaut haben. Und dann irgendwann, wo das dann fertig war, sind die dann auch in die Fabriken gekommen. Dann kamen noch japanische Einwanderer dazu, als das nicht gereicht hat. Und auch europäische Einwanderer, also aus Frankreich, Finnland, Norwegen, Kroatien vor allen Dingen, die dort halt halfen, die Industrialisierung aufzubauen und für die Konservenfabriken zu arbeiten. Und die Aufteilung, dann da haben in diesen Konservenfabriken tatsächlich Männer und Frauen gearbeitet, aber da gab es eine relativ strikte Aufteilung, dass die Männer wirklich draußen waren auf den Schiffen und die Fische gefangen haben und die Frauen haben in den Konservenfabriken häufig gearbeitet.
There was nothing in place to protect the workers back then. We're talking about
wie Mimi auch erzählt, war natürlich die Arbeitsrechte Situation nicht die beste, kann man sagen. Die gab es damals noch nicht wirklich. Dadurch, wie ich schon gesagt habe, die Besitzer waren dann meistens die reichen Briten und Schotten. Denn damals, muss man sagen, war Kanada noch nicht eigenständig, kein eigenes Land, sondern war eine britische Kolonie.
Es gab ja auch dann einen ganz schönen Gehaltsunterschied, was die Monatsgehälter angeht, ne?
Genau. Das ist nämlich, die haben ungefähr 12 Stunden gearbeitet, die Arbeiter. Und auch ziemlich rund um die Uhr musste das, also die Fabrik stand eigentlich nie still, weil man Lachs nicht im Winter fangen kann. Das heißt, man muss für diese Zeit, in diesen Monaten, kann man dann nicht arbeiten. Das heißt, man muss den restlichen eigentlich nur Konserven produzieren, damit es reicht. Da hat ein normaler Arbeiter so im Monat 15 bis 30 Dollar. Das sind so mal umgerechnet, waren es glaube ich mit Inflationsrate, wären wir jetzt so beim 400 bis 800 Dollar im Monat.
Okay.
Dafür halt 12 Stunden. Und im Gegensatz dazu haben die Besitzer 80 bis 100 Dollar verdient. Also ein großer Unterschied zwischen denen. Dann gab es das war aber nicht sozusagen, die Arbeiter mussten von diesen 15 bis 30 Dollar im Monat auch nochmal was abgeben, gerade die ausländischen Mitarbeiter, weil die aus China oder Europa kamen, die wurden dann von einem China-Boss, so erklärte es Mimi, mehr angeheuert, die haben sozusagen, waren sehr einflussreiche Persönlichkeiten in den Ländern, die haben quasi gewusst, hier komm mal du mit.
Also jemand, der quasi in China lebt und sagt, hier ich sammle jetzt mal 10 Arbeiter für diese Cannery in Kanada ein, genau. Und schicke die rüber, genau. Und kriegt dafür halt einen Teil des Geldes.
Genau, monatlich nochmal was abgezwackt. Das heißt, die Arbeiter standen eigentlich nochmal mit weniger da, als eigentlich das offizielle Gehalt ist. Und das war auch noch, natürlich noch so, dass dieses Gehalt auch deswegen auch so unterschiedlich war und so einen großen Bereich hatte damals, dass dann so die weißen und kanadischen Ureinwohner, die bekamen dann mehr Geld meistens als die chinesischen oder chinesischen. Da gab es dann auch eine Diskriminierung und eine Hierarchie und untereinander. Und das war natürlich ein sehr, sehr harter Job, weil so abgetrennte Finger gehörten zum Standard. Das ist quasi.
Boah, ich muss gerade dran denken, dann, so ein Finger landet dann mal in so einer Konservendose drin.
Das ist sicherlich mal passiert. Was auch häufiger mal oder das nicht so selten war, waren Streiks dann wirklich, weil irgendwann haben sich dann wirklich auch Gewerkschaften gebildet.
Bei den Arbeitsverhältnissen.
Bei denen halt starken Arbeitsverhältnissen und dadurch, dass relativ viele Leute dort gearbeitet haben und dass das halt auch mal eine große Industrie war, haben sich dann auch Gewerkschaften gebildet und 1900 war so in Steveston so ein sehr großer und besonderer Streik, wo wirklich Dramatisches passiert ist, kann man sagen. Da wollten nämlich die Arbeiter nicht mehr nur pro Fisch bezahlt werden, sondern für das Gewicht, was sie schaffen, weil natürlich manche Fische größer, kleiner sind,
ja.
Damit das ein bisschen fairer ist. Und während des Streiks aber mussten die japanischen Angestellten, die wurden mehr oder weniger dazu gezwungen, zur Arbeit zu gehen, trotz des Streiks, weil die Besitzer, den hat auch die Wohnung, ja, hat den Wohnungen gehört der Angestellte und konnte sie damit unter Druck setzen.
Natürlich toll, dann setzt du quasi die japanischen ArbeiterInnen als Streikbrecher ein und dann entsteht auch noch unter den ArbeiterInnen entsteht dann noch so eine Art, ja, weiß ich nicht, Konkurrenzkampf, Stress,
richtig.
Obwohl die einen ja gar keine Wahl haben.
Ja, und das führte dann nämlich auch dazu, dass als die japanischen Konservenarbeiter dann rausgefahren sind mit ihren Booten und fischen wollten, wurden dann Patrouillenboote von den anderen Streikenden hingeschickt, die das verhindern wollten. Und die waren alle bewaffnet, beide.
Oh Gott.
Und es sollen wirklich Schüsse gefallen sein, aber niemand verletzt oder getötet, aber sehr angespannt. Und damit das nicht passiert, dass keine Tote passieren, wurde tatsächlich das Martial Law ausgerufen. Das ist sozusagen, die Armee musste kommen und musste für Ruhe sorgen.
Hm.
Dann wurde sich darauf geeinigt, weil die japanischen Arbeiter haben dann gesagt, wir möchten beschützt werden. Wir möchten hier nicht mit Patrouillenbooten, wir wollen nicht angegriffen werden. Deswegen wurde tatsächlich die Armee gerufen, so ungefähr 150 Soldaten habe ich gefunden. Ich habe noch einen alten Presseartikel gefunden, der darüber geschrieben hat. Und da war damals wirklich der Befehl dieser Soldaten zu schießen, wenn es nötig ist. Also wenn irgendwas passiert, glücklicherweise.
Das Interesse der Unternehmer umzusetzen.
Genau.
Krass.
Die Soldaten waren quasi da, um die Interessen der Fabrikbesitzer durchzusetzen. Aber am Ende ist relativ alles gut ausgegangen. Es gab mehr Kohle für die Arbeiter, für alle. Und es wurde jetzt es kam zu keinem Zwischenfall mehr, dass irgendjemand angeschossen wurde oder sogar getötet. Aber das ist zeigt zumindest, dass es ein sehr angespanntes Arbeiterverhältnis gegeben hat und dass Streiks immer wieder vorkamen und dass es sehr schwierig war für die Arbeiter.
Jetzt ist es ja so, dass nicht nur unsere Cannery, unsere Konservenfabrik in Stevenston stillgelegt wurde, sondern eben auch die ganze Branche irgendwann zusammengebrochen ist. Was hat Mimi darüber gesagt?
At one point, in total, there were over 220 canneries in BC. At one point, we're a very large province, so all the
genau,
way up.
Genau, Mimi erzählt ja gerade, dass es früher, wie gesagt, haben wir ja schon jetzt mehrmals auch angesprochen, dass es ja eine Industrie ist, die es so nicht mehr gibt. Man kann sagen, so in British Columbia, das ist sozusagen ein Bundesland von Kanada, ein recht großes. Da gab es mal zu Hochzeiten 80 Konservenfabriken, große, die Millionen von Dosen im Jahr produziert haben. Und heute gibt es nur noch eine.
Okay, krass.
Nur noch eine relativ kleine sogar, die nur noch lokal Supermärkte beliefert. Und die letzte große wirklich Konservenfabrik, die in Kanada, die wirklich global gearbeitet hat, die wurde 2015 geschlossen. Die meisten Fabriken findet man noch in Alaska. Das ist noch relativ, hat sich noch relativ gehalten. Und dann halt der Rest ist wirklich in Asien, Thailand, Vietnam, weil dort natürlich die Bedingungen sind billiger, die Arbeiter sind billiger, die werden jetzt da ausgebeutet.
Hat sich nicht so viel verändert eigentlich.
Eigentlich hat sich es nur gewechselt, kann man sagen. Und was auch ein Nachteil dann, was dafür auch gesorgt hat, nicht nur, dass es in Thailand und Vietnam billiger geworden ist, es war auch dann, wie es in Europa passiert ist, man hat dann die kanadischen Flüsse dann auch überfischt. Dann gab es nicht mehr wirklich welche. Das heißt,
Super.
Man musste auch ausweichen. Und dann vor allen Dingen auch, wie Mimi dann hier auch erzählt, dass Kühlschränke und Eistruhen wurden halt immer besser. Und das heißt, das Nötigsein von Konserven, das war eigentlich dann nicht mehr irgendwann da, weil man konnte wirklich frischen Fisch kaufen. Und kann ja auch jeder heutzutage, wenn man in den Supermarkt geht oder zu einem Fischhandel seines Vertrauens, findet man das ja dann abgepackt in Handform, also nicht in Dosen oder so. Und das lässt sich ja wirklich dann ein paar Tage, bleibt das noch verzehrbar. Und da braucht man eigentlich keine Konservendosen mehr.
Jetzt müssen wir mal wieder über Filme sprechen, glaube ich, weil wir sind ja immer noch ein Filmmagazin. Wir werden auch dann noch von Mimi hören, wenn es darum geht, dass diese alte Cannery auch schon als Kulisse benutzt wurde für Filme. Aber es soll ja auch ein bisschen um Kapitalismuskritik gehen, was ja eigentlich die Ausgangsfrage für unser Filmmagazin war. Und da habe ich telefoniert.
Genau, Lukas, da warst du mal, hast du fleißig und hast mit einem Medienwissenschaftler darüber gesprochen.
Genau, mit einem Medienwissenschaftler aus Potsdam, um genau zu sein, mit Professor Jan Distelmeier. Und ihn habe ich als erstes mal gefragt, ob an unserer These denn was dran ist, dass diese Konservenfabriken tatsächlich unter kapitalismuskritischen Gesichtspunkten gesehen werden können.
Die Fließbandarbeit ist natürlich so ein ganz beliebter Topos, um eine Kritik an Arbeits- und Lebensverhältnissen im Kapitalismus zu bebildern oder zu kritisieren. Ich bin allerdings immer nicht ganz sicher, wie weit diese Bilder tatsächlich dann so etwas treffen könnten, was der Kapitalismus heißen könnte. Das ist ganz schwierig bei so einer komplexen Wirtschafts- und auch Gesellschaftsform. Aber Filme wie Modern Times von Chaplin haben da ja so Maßstäbe gesetzt für die Frage, wie lässt sich ein Blick werfen auf vor allen Dingen in dem Fall Arbeitsbedingungen und wie lässt sich da so eine Zurichtung des Subjekts zum Beispiel beobachten.
Modern Times von Charlie Chaplin habe ich jetzt noch nicht in Gänze gesehen, aber da sind einem sofort diese Bilder eingefallen, also dieses Uhrwerk, du hast auch schon von der Canary als Uhrwerk gesprochen, mit diesen riesigen Zahnrädern, auf denen Chaplin dann hin und her gedreht wird sozusagen und er eben auch am Fließband immer wieder ein und dieselbe Arbeit machen muss und wenn er mal nur eine Minute irgendwie auf dem Klo ist und sich mal ganz kurz runterkommen will, Pause machen will, wird sofort irgendwie ein Chef eingeblendet auf dem Bildschirm im Hintergrund, der ihn dann dazu zwingt, jetzt noch mehr Arbeit. Quit stalling, get back to work. Allerdings, sagt Jan Distelmeier auch, wird Kapitalismus im Film heutzutage anders kritisiert, könnte man sagen.
Die Kritik an Arbeitsverhältnissen steht, würde ich denken, im Augenblick nicht im Zentrum, wenn es um Filme geht, die dann auch im Feuilleton und in der Filmkritik als Kritiken am System des Kapitalismus bezeichnet werden. Da geht es um ganz andere Fragen, wie man das erkennen kann, was das sein soll, der Kapitalismus in seinen verschiedensten Ausformungen. Und eine große Rolle spielt dabei dann die Börse im Augenblick. Ganz besonders in den Filmen, die sich mit der Wirtschafts- und Finanzkrise seit 2007, 2008 beschäftigen. Und da gibt es ganz andere Bilder, die dafür dann sozusagen pars pro toto stehen sollen, was das System sein könnte. Die ganz bekannten und auch ganz populären Beispiele wie The Big Short, Money Monster, Wolf of Wall Street natürlich. Ein Film, den mich besonders interessiert hat damals, war Margin Call von 2011. Alles ganz bekannte Filme, auch Wall Street, Money Never Sleeps, sozusagen die Fortsetzung von dem Wall Street-Film von 1987. Das sind alles Filme, die, glaube ich, im Augenblick kann man schon fast nicht mehr sagen, in den 2010er Jahren das Bild geprägt haben, wie ein kapitalismuskritischer oder vermeintlich kritischer Hollywood-Spielfilm aussehen könnte.
Ist ja auch irgendwie logisch, weil haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, die Arbeitsverhältnisse bei uns jetzt und auch in Nordamerika sind jetzt nicht mehr so, dass Hollywood jetzt sagen würde, wir müssen aber unsere schlechten Arbeitsverhältnisse kritisieren.
Und vor allen Dingen halt dieses Fließband ist natürlich auch was so sehr altertümlich heute erscheint und wo du das heute nicht mehr wirklich der Realität entspricht und das dann wirklich so ein großes Ereignis wie die Finanzkrise, was ja wirklich global was verändert hat und auch ein Bewusstsein geschaffen
hat. Was auch ganz viele Leute persönlich im Geldbeutel gemerkt haben oder zumindest, wenn man jetzt versucht zu sparen, dass das nämlich einfach nicht mehr funktioniert, weil Zinsen und so, Negativzinsen. Und dann scheint das erstmal auf den ersten Blick Sinn zu ergeben, dass jetzt in Filmen sowas dargestellt wird und dass das interessant wird. Aber das ist ein bisschen kurz gegriffen, sagt Jan Distelmeier.
Man könnte natürlich sagen, auf den ersten Blick, klar, es gibt eine Finanzkrise, die wird 2008 unübersehbar und darauf reagiert eben auch die Popkultur. Und das tut sie dann mit Filmen, die das ganz explizit angehen, wie zum Beispiel die genannten Filme. Das sind aber auch die Filme, in denen dieses Finanzsystem und die Art des Gelderwerbs ganz offensiv im Zentrum steht. Es gibt natürlich auch andere Filme, in denen die Frage des Finanzkapitalismus überhaupt nicht in der Weise im Zentrum steht und die dennoch als Allegorien auf den Kapitalismus und auf die Krise, die Finanzkrise, gedeutet worden sind. Und die Frage, die sich da immer stellt, ist, woran erkennt wer das? Was sind die Mittel, mit denen die Filme A arbeiten und B, mit denen wir dann als Publikum oder als Kritikerinnen und Kritiker erkennen könnten, dass das hier Filme sind, die sich mit aktuellen Wirtschaftsfragen und Finanzfragen beschäftigen. Und diese Debatte ist sehr spannend und sehr offen. Und das Interessante für mich war zu entdecken, dass eine Debatte um die Katastrophenfilme der 1970er Jahre schon damals diskutiert worden ist. Sind das jetzt Allegorien auf Vietnam, auf Wirtschaftskrisen oder sind das einfach Unterhaltungsfilme zum Topos des Katastrophischen? Und diese Fragen, glaube ich, sind heute nicht weniger interessant.
Da wurde mir jetzt direkt der Weiße Hai, glaube ich, einfallen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Prada-Beispiel, wo man sich immer gesagt hat, das ist eigentlich so ein ein Horrorfilm, richtig spannender Horrorfilm, aber dann wofür könnte eigentlich der Weiße Hai stehen? Mhm. Und da ist dann wirklich eine häufige Kritik, die ich dann gelesen habe oder eine Analyse davon, dass dieser Hai dann wirklich auch für dieses, diesen Bürgermeister steht, der das ja dann für lange Zeit sagt, ja, müsst ihr euch nicht drum kümmern, der Strand, der muss offen bleiben, sonst gehen mir hier die ganzen Tourismusgelder durch die Lappen.
Ein sehr fischige Folge diesmal.
Ja, kann man sagen.
Die Frage ist allerdings auch so ein bisschen, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass es auf der einen Seite natürlich die direkte Darstellung gibt von diesen Arbeitsverhältnissen. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist so beim Wolf of Wall Street und das ist auch so bei Modern Times von Charlie Chaplin beispielsweise. Es gibt aber eben auch die andere Seite, wo das so ein bisschen im Hintergrund ist. Entweder weil die Canary nur mal irgendwie im Hintergrund und nebenbei auftaucht oder auch andere Börsenstrukturen. Und da muss man sich vielleicht immer fragen, ist das jetzt Kritik? Ist das jetzt so gemeint gewesen oder ist das irgendwie nur so ein Kind der Zeit und wird später erst vielleicht sogar aufgeladen und als Kritik verstanden? Jan Distelmeier hat aber auch noch ein Beispiel für einen Film gebracht, der nicht in der Börse spielt, aber trotzdem, sag ich mal, unseren modernen Kapitalismus kritisiert.
Ein Beispiel, was ich damals sehr interessant fand, war ein Film von Andrew Niccol, der heißt In Time. Ich glaube, der deutsche Verleihtitel hieß so etwas Ähnliches wie Deine Zeit läuft ab oder Unsere Zeit läuft ab, aus dem Jahr 2011. Und das Spannende an diesem Film war, dass da eine, ja, der dystopische Zukunft gezeigt wurde, in der Menschen nur 25 Jahre zu leben haben und die aber durch Arbeit und auch durch Diebstahl und durch Betteln sich Zeit hinzuverdienen können. Die läuft sozusagen mal im Handgelenk ab, die Lebenszeit, und da wird quasi Zeitkapital draufgeschaufelt durch Arbeiten und durch andere Verhältnisse. Das war eine sehr interessante Allegorie zur Frage der Lohnarbeit. Das hätte man fast übersetzen können, wie eine Art Analyse oder eine Science-Fiction-Version der Mehrwertproduktion nach Karl Marx, wo halt die Arbeit das Zentrale ist, was den Unterschied macht. Und das wird dann direkt aufgebucht in den Körper der Arbeitenden, kann gestohlen, kann geschenkt und verschenkt werden. Und das war eine sehr interessante Idee, eine Zukunft zu zeigen, in der nicht Geld, sondern Zeit alles ist, was in dem Fall dann das Gleiche ist.
Was ich da sehr spannend fand, so mit dem Hintergrund, wenn man sich jetzt Medien mal anguckt, wo es ja, also auch bei Podcasts und so weiter, geht es ja immer darum, in dem Leben der ZuhörerInnen zum Beispiel eine wichtige Rolle zu spielen. Und da geht es dann auch bei Facebook und so weiter, geht es immer um Zeit, die Menschen bereit sind zu investieren.
Also bei Streamingdiensten.
Ja, genau. Also beim Medienbusiness geht es eigentlich darum, wie viel Zeit kriege ich eigentlich von meinen NutzerInnen. Und ich fand das mal spannend. Ich habe mal, da warst du auch mit dabei, wir waren zusammen bei so einem Podcast-Panel und da erzählte der Chef von Deezer war das damals, erzählte so davon, dass man bei Netflix wohl sagt, der größte Feind von Netflix sind nicht die Konkurrenten, sondern ist der Schlaf.
Mhm. Und Fortnite.
Tatsächlich
haben gesagt, das ist auch ihr größter Konkurrenz, was so Zeit einnimmt, was halt, man hat nur 24 Stunden Zeit und die Nutzer nehmen sich dafür im bestimmten Bereich für ihr Hobby und muss man dann darum kämpfen.
Was ich mich gefragt habe bei dem Interview mit Jan Distelmeier und was er mir auch ganz gut, fand ich, beantworten kann, konnte, ist, wie denn eigentlich Kritik in Filme reinkommt. Also da sitzt da jetzt jemand, der sagt so, da und da und da muss jetzt noch ein kritischer Punkt rein? Oder entsteht es einfach nur, weil man macht ja Filme jetzt nicht unbedingt nur aus Kritik, da macht man vielleicht eher eine Dokumentation, sondern man macht es ja aus Unterhaltungsgründen meistens.
Auch das ist eine spannende Debatte und da gehen auch die Meinungen auseinander. Eine ganz prominente und historisch extrem wichtige Position dazu stammt von Siegfried Krakauer, Filmkritiker und Filmtheoretiker. Der hat in seiner Studie von Caligari zu Hitler, die er in den 1940er Jahren in den USA geschrieben hat, zwei Gründe genannt, weswegen es nach seinem Verständnis so sei, dass sich gesellschaftliche und politische Entwicklungen in Popkultur, konkret in Spielfilmen, niederschlagen. Und zwar ist das erstens der Grund, dass Filme, so schreibt er das, niemals das Produkt eines Individuums sind, sondern der Kollektivcharakter der Filmproduktion dazu tendiert, das zitiere ich jetzt mal, die willkürliche Handhabung des Filmmaterials auszuschließen und individuelle Eigenheiten zugunsten jener zu unterdrücken, die vielen Leuten gemeinsam sind. Also das ist eine produktionsästhetische Begründung. Und die zweite ist, dass sich Filme halt an Massen richten, an eine anonyme Menge und deswegen Anzunehmen ist, dass sie versuchen werden, so sagt das Krakauer, herrschende Massenbedürfnisse zu befriedigen. Und aus beiden Gründen, so die Krakauer These, die immer noch ziemlich verbreitet ist, tendieren populäre Spielfilme dazu, das aufzunehmen, was gerade in der Zeit und in der Gesellschaft oder in den Gesellschaften am Start ist.
Also kurz gesagt, das Publikum möchte es und deswegen passiert es dann vielleicht auch. Was ich da eigentlich auch für einen sehr spannenden Punkt halte an dem, was er gesagt hat, ist, dass nochmal dieser Gedanke, da sitzt eine Person und bestimmt, wie der Film wird. Und das machen wir gerade in Deutschland mit unserem Fokus auf RegisseurInnen ja auch total gerne. Man sagt ja immer, das ist ein Film von Quentin Tarantino, das ist ein Film von Christopher Nolan beispielsweise. Dabei ist das eigentlich komplett absurd, davon auszugehen, dass diese eine Person verantwortlich für diesen Film ist. Also bei Nolan und bei Tarantino sind jetzt Beispiele, die auch meistens an den Drehbüchern mitschreiben, wo man vielleicht sagt, okay, die sind für einen wichtigen Teil schon sehr verantwortlich, aber beispielsweise bei sowas wie Star Wars oder so, wo man zunehmend das Gefühl hat, das schreibt eigentlich der Markt ganz alleine.
Oder halt und die 3000 Produzenten.
Genau,
ne?
Ganz genau. Also diesen, weißt du, also einfach davon auszugehen, dass eine Einzelperson voll für das, was in einem Film passiert, ist verantwortlich, ist es eigentlich Quatsch.
Diese Filme, über die wir jetzt sprechen, Hollywood-Filme, sind eben auch Filme, die in einem industriellen Zusammenhang entstehen. Ich glaube, es ist vollkommen irreführend, solche Produktionen auf einzelne Personen, das sind ja meistens auch Männer, berühmte Namen, zurückzuführen. Ich glaube, das führt in die Irre und nicht so sehr in die Frage des größeren Zusammenhangs.
Ja, Männer fand ich da nochmal ganz wichtig, weil es ist ja tatsächlich so, dass Hollywood vorwiegend von weißen Männern dominiert wird und dementsprechend dann auch viele der Narrative, die eben für diese Gruppe sehr interessant sind, auch wiedergespiegelt werden. Was mich dann noch interessiert hat, war, ob man rückblickend irgendwie so Phasen ausmachen kann, in denen Kritik besonders stark ist, sage ich mal. Also man kennt das so ein bisschen aus dem Schulunterricht. Es gab ja dann auch mal irgendwann so die Biedermeier-Zeit, wo man beschreibt mit so einem Rückzug ins Private. Man guckt, wie man sich schön einrichten kann und will lieber nicht nach außen kritisieren, die Verhältnisse nicht kritisieren. Aber da sagt Jan Distelmeier, das stimmt nicht so ganz. Also ihm fällt es sehr, sehr schwer, gerade auch in Bezug auf Filme, solche Phasen tatsächlich auszumachen.
Ich halte es für eine schwierige Entscheidung, das Kritikpotenzial dieser Filme ganz allgemein zu beurteilen. Das wirkt in jeder Zeit, glaube ich, ganz unterschiedlich. Wenn wir mal als Beispiel nehmen die Serie The Walking Dead, die wurde vor wenigen Jahren in einer englischen Tageszeitung, in The Guardian, als Kritik am Kapitalismus verstanden, als eine Kritik an dem Zerfall des Menschlichen im Kapitalismus, als eine Allegorie der menschlichen Rücksichtslosigkeit im Kapitalismus. Und ich bin gar nicht ganz sicher, ob das ästhetische Material dieser Serie zu jeder Zeit so gedeutet werden würde. Worauf ich damit hinweisen will, ist, dass diese Frage der kritischen Perspektive auf gesellschaftliche, politische Verhältnisse schon sehr viel zu tun haben mit der Zeit, in der sie entstehen, aber auch mit der Zeit, in der sie gesehen werden. Und von daher bin ich ein bisschen vorsichtig, diese starken oder schwächeren Phasen zu beurteilen.
Das sind ja gerade Zombies, sind ja gerade so ein beliebtes Beispiel. Da haben wir auch schon eine Filmmagazin-Folge dazu gemacht. Und die stehen ja eigentlich schon, ich glaube, wir haben uns auch darüber gesprochen, dass die Zombies ja sehr gut für einen Verfall der Bevölkerung stehen können. Und gerade der zweite Romero-Zombie, also Dawn of the Dead, ne, spielt ja auch in einem Kaufhaus. Mhm. Und das ist ja auch mal ein sehr gutes Bild, um zu zeigen, wie wir eigentlich nur noch als willenlose Konsumenten einfach nur noch kaufen, kaufen, kaufen.
Witzig, das hatte Jan Distelmeier auch angesprochen, den Romero, aber das ist jetzt in den O-Tönen nicht drin gewesen. Aber da hatten wir auch drüber gesprochen, über diesen Film, ja. Was ich hier dran spannend finde, ist eben auch, dass uns jetzt genau das passiert, was Jan Distelmeier gerade beschrieben hat. Wir gucken jetzt sozusagen auf Filme aus den 30ern, in denen irgendwelche Canaries vorkommen und interpretieren das als Kapitalismuskritik. Kann sein, dass es damals ganz anders aufgefasst wurde, als diese Filme rauskamen. Und so kann das ja heute auch sein. Vielleicht schauen wir heute Marvel-Filme und denken so, naja, mit Kritik haben die nichts zu tun. So, da ist jetzt nicht so eine offene Gesellschaftskritik drin. In 40, 50, 60 Jahren wird da drauf vielleicht ganz anders geguckt. Vielleicht findet man dann wieder ganz andere Dinge. Also ich finde das so spannend, dass es eigentlich so eine Entwicklung ist.
Na, das merkt man wahrscheinlich, ist ja bei Kunst allgemein so, sobald die fertig ist und öffentlich ist, kann ja, nimmt ja jeder raus, was er sich da, was er daran sieht und formt das ja auch anders und das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit und der Blickwinkel richtet sich anders, weil der Kontext anders ist.
Ja, und da habe ich mich dann eigentlich gefragt und das habe ich auch Jan Distelmeier gefragt, warum machen wir das eigentlich? Warum kritisieren wir überhaupt Sachen?
Das Einzige, wo ich sehr sicher bin, ist, dass Filme, gerade weil sie und wenn sie Massen erreichen wollen, sehr viel aufnehmen müssen von dem, was entweder da ist und auch was vermutet wird in dem Publikum, das sie erreichen soll. Und dadurch kommt es immer wieder auch zu ganz überraschenden Konstellationen, in denen wir als Publikum vielleicht Erkenntnisse haben in Filmen, auf denen überhaupt nicht sowas draufsteht wie Achtung, Achtung, Kritik, aber in denen sowas zu entdecken ist. Und ich kann mir auch durchaus kommende Fälle vorstellen, in denen ich eine ganz einfache Geschichte sehe, in der ich aber auf einmal entdecke oder zu entdecken glaube, das hat was mit meinem Leben zu tun. Und ich verstehe das als eine Auseinandersetzung mit meiner ganz privaten oder meiner gesellschaftlichen Gegenwart. Und das hängt, denke ich, nicht nur mit den Produktionsmechanismen und den Strategien und Interessen zusammen, sondern auch mit den Interessen des Publikums, das darin zu sehen. Ich denke zum Beispiel, dass die Rezeption, von der wir gerade gesprochen haben, von The Walking Dead, eine ist, die ich überhaupt nicht notwendigerweise anstellen muss. Aber wenn mich das so interessiert, in diese Weise diese Serie zu sehen, dann kann ich da, glaube ich, Dinge entdecken.
Also am Ende hängt Kritik von jedem und jeder selbst ab. Aber ich glaube, wir müssen mal zurück nach Stevenson und zu Mimi. Dort wurde ja in der Konservenfabrik auch viel gedreht, aber vorher hören wir erst noch mal ganz kurz ein bisschen Eigenwerbung.
Lukas, gib mal einen Fuffi her. Ich gehe raus, wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen für dich persönlich Werbung, dass du ein geiler Typ bist.
Ja, Werbung, die beste Erfindung der Menschheit.
Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles.
Keine Sorge, es kommt keine Werbung an dieser Stelle.
Schade.
Habt ihr jetzt gedacht? Nein, wir machen keine Werbung. Das Filmmagazin bleibt werbefrei. Nein, obwohl, wir machen doch was. Eigenwerbung.
Ein bisschen Eigenwerbung ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben. Auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin? Was ist super, was ist nicht so super? Davon leben wir sozusagen auch ein bisschen. Wir nehmen ja sonst kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat. Eure Zuneigung ist unsere Währung. Deswegen schreibt uns da gerne, wie es euch gefallen hat per Mail oder per andere Social Media Dienste. Besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio. Da haben wir noch viele, viele weitere Episoden mit spannenden Themen und Gästen.
Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt werden kann. Wir antworten auch meistens.
Deswegen aber jetzt back to the show. Genau, ich habe nämlich noch mit Mimi da nochmal nicht nur über das Historische gesprochen von der Konservenfabrik, sondern auch, weil man ja, wenn man sich auf der Webseite von der Konservenfabrik umsieht, dann findet man auch so einen Punkt, dass man dort auch buchen kann als Filmteam, wenn man ein Filmteam ist und einen Drehort sucht und gerne eine Canary im Hintergrund haben möchte oder sogar in der Handlung mit drin haben möchte, dann kann man die Konservenfabrik nutzen. Habe ich auch dann gefragt, wie denn das so ist, wenn ich jetzt sie anfrage, was muss ich denn beachten und welche Filmteams waren denn überhaupt schon da?
A lot of it is TV shows. Some of them are films. Like the most recent ones we've had, like Godzilla.
Ja, also zum Beispiel die berühmtesten Beispiele jetzt und auch die aktuellsten wären einmal der 2014er Godzilla. Der hatte tatsächlich ein paar Szenen gedreht. Der Power Rangers Film mit Bryan Cranston war da auch. Die 90ern hat dort
auch...
Waren
beide mit Bryan Cranston? Godzilla und Power
Rangers? Ja, in einer ganz, ganz kleinen Szene sieht man auch in den ganz alten Power Rangers. So in älteren ist er in irgendeinem Kostüm, aber man sieht ihn nicht. Aber in dem aktuelleren Power Rangers Film, die waren da. Und in den 90ern war Akte X, das Akte X-Film, Filmteam hat auch gedreht. Und auch Once Upon a Time, das ist auch eine Serie, die viele Jahre lief, hat dort auch viel gedreht. Da war dann die Konservenfabrik schon ein sehr wichtiger Handlungsort und quasi für den Filmort ein wichtiger Arbeitgeber. Aber das Problem ist jetzt für Filmteams, die dort arbeiten wollen, ist natürlich, weil das ein Museum ist, da kann man jetzt nicht mal schnell den Tisch verschieben und mal dieses Rohr da vielleicht mal absägen, weil das stört ein bisschen im Bild. Das ist natürlich alles unter Denkmalschutz. Deswegen ist das ein bisschen alles schwierig, wenn man drin arbeiten möchte. Deswegen ist es häufig so, dass Filmcrews außen das ganze filmen und dann aber das Innere der Konservenfabrik einfach nachbauen in dem Studio, damit sie dann auch mehr Freiheit haben.
Komplette Flexibilität, ja. Wer schon mal irgendwie on Location bei einem Dreh dabei war, der weiß, da irgendwas geht immer kaputt, irgendwas muss immer hin und her geschoben werden, weil das Licht nicht so richtig fällt oder so.
Genau, das ist nämlich auch, weil der Konserve, die hat natürlich auch ein paar Eigenheiten, weil die natürlich nicht als Filmlocation gebaut wurde. Mhm. Das heißt, es ist sehr kalt da dort drinnen, da gibt es keine Heizung oder so. Das heißt, gerade im Winter schwierig.
Auch toll für die ArbeiterInnen damals. Ja. Gut, obwohl die haben ja im Winter nicht gearbeitet, weil da konnte man ja keinen Lachs fangen.
Richtig, richtig. Und auch kein Strom gibt es dort so auch nicht. Deswegen gibt es dort auch sehr viele Fenster, die halt dann eine Herausforderung sind für Filmcrews. Lukas hat es gerade angesprochen, dass natürlich gerade das Licht, da wird viel gearbeitet bei Film und Filmcrews sind viel mehr beschäftigt, damit das Licht perfekt aussieht, damit man alles erkennt und dass die richtige Stimmung erzeugt. Da muss man natürlich damit ein bisschen arbeiten. Deswegen ist drinnen relativ schwierig und es gibt natürlich auch einen Aufpasser, der sozusagen bereitgestellt ist und als Berater aber halt auch ein bisschen drüber guckt, dass alles okay ist, wenn man da filmt und nichts kaputt geht, wenn man drinnen wirklich filmen möchte. Genau, und deswegen ist es dann eigentlich mehr, dass man das Äußere mitnimmt. Ja, aber warum, ich habe natürlich auch gefragt, warum denn so gerade diese Konservenfabrik denn eigentlich so relativ beliebt ist als Filmlocation. Was ist denn überhaupt das Besondere an dieser konkreten Konservenfabrik?
So we are quite often used to be fishing villages that were supposed to be in the United States. So we've been Boston, we've been San Francisco.
In Boston und San Francisco, da kann man nicht mehr wirklich, da findet man nicht mehr wirklich Konservenfabriken, wie sie damals ausgesehen haben. Die sind schon alle entweder abgerissen worden oder sind jetzt Restaurants oder irgendwelche Parks, die sind irgendwie umfunktioniert worden. Deswegen weicht man dann häufig dann auf die Stevenson-Fabrik aus. Und Stevenson ist natürlich als ehemaliges Fischereidorf auch noch nicht so stark modernisiert worden. Mhm. Und Mimi sagt dann auch wirklich, dass sie es irgendwie geschafft haben, dass wir noch so aussehen wie vor 100 Jahren.
Das ist witzig, weil das wird ja häufig verlangt. Also viele Filme, die jetzt irgendwie im alten Berlin zu Ostzeiten drehen, die werden dann eben in Prag gedreht, weil dort die Substanz an manchen Orten noch älter ist. Und tatsächlich auch bei mir zu Hause wurde ein Film gedreht, wo eben auch eine Berliner Stadt in den 90ern gezeigt werden sollte. Und jetzt nicht, dass es bei mir noch aussieht wie in den 90ern, aber die Bausubstanz ist halt eine andere und es passt besser, weil kein neues Gebäude irgendwie zwischenrein gepfropft wurde.
Genau, und das erzählt dann auch Mimi, dass man, wenn man so ein bisschen auch, da ist noch ein externer Hafen in Stevenson, der zwar jetzt nicht mehr als Fischereiort genutzt wird, so im großindustriellen Sinn, aber noch für kleine Fischer und so, dass man dort noch Fische direkt sozusagen vor Ort kaufen kann. Und das ist dann, gerade wenn man dann die Kamera so ein bisschen dann auch nach rechts und links schwenkt, sieht man da auch noch sehr gut kleine Boote und so kommen und gehen. Deswegen eignet sich das sehr gut, wenn man irgendwelche etwas älteren und kleineren Fischereidörfer darstellen möchte in seinem Film. Wir haben ja jetzt auch schon gehört über den historischen Background der Konservenfabriken, dass es sehr, sehr hart war für die Arbeiter. Deswegen habe ich auch ähnlich wie Lukas dann auch gefragt, ist denn das überhaupt jetzt eine angemessene Darstellung in dem Film oder so, wie ich das jetzt interpretiert habe, als mir das aufgefallen ist, ist das überhaupt korrekt, wenn Filme Fabriken benutzen und die schwierigen Bedingungen, ist das überhaupt angemessen, um damit den Kapitalismus zu kritisieren?
Because that is exactly what happened in the Canneries. In the late 1800s, early 1900s, it was very dangerous work. It was very.
Ja, und sie hat mir auch zugestimmt. Das heißt, man kann schon mal sagen, wir haben da was Richtiges festgestellt. Die Arbeit war nun mal sehr hart und gefährlich. Die Arbeiter, es war sehr gemischt. Aus sehr vielen verschiedenen Ländern haben dort gearbeitet, was natürlich zu sehr vielen Spannungen auch geführt hat, weil Diskriminierung und Rassismus natürlich dort vorgeherrscht haben, dadurch viele Unterschiede gab, sowohl also vor allen Dingen innerhalb der Arbeiter. Es gab immer wieder Streiks, größere und kleinere, und es ist dann auch sehr schön zu sehen, dass innerhalb weniger Jahrzehnte so eine Industrie komplett hochgefahren wurde, dass sich dort Dutzende Fabriken gebildet haben mit Tausenden von Arbeitern insgesamt, dass man massiv viel Geld machen konnte und dann auf einmal in den 30ern, 40ern Jahren das alles zurückgegangen ist und dann irgendwann in den 60ern, 70ern, 80ern dann total zum Erliegen gekommen ist, mehr oder weniger, und dass dann alles auf den asiatischen Markt ausgewechselt ist. Man hat einen totalen Aufstieg und einen totalen Fall. Das ist natürlich gerade so für einen Drehbuchautor ist das natürlich sehr interessant. Selbst wenn er das nicht aktiv nutzen möchte, hat man es irgendwo wahrscheinlich im kulturellen Gedächtnis, dass das mal so war und dass es noch viele Fabriken gibt oder ehemalige, wenn man in Amerika und Kanada sich wahrscheinlich bewegt und gerade in Hafenstädten, dass man dort noch sieht, okay, das war einmal.
Ja. Ja, generell finde ich an dem Thema, über das wir gesprochen haben, also Kritik im Film, Kapitalismuskritik, so spannend, dass man das nicht abschließend erörtern kann. Also es funktioniert einfach nicht. Gerade auch mit dem, was Jan Distelmeier gesagt hat, dass man eben ja immer sehen muss, wer, wann, wie, wo einen Film schaut. Das ist eigentlich total spannend und deswegen ja, kommen wir an der Stelle vielleicht auch einfach nicht weiter, oder?
Ja, das ist natürlich aber gerade so interessant, dass dann wir als europäische, deutsche Filmeguckende dann halt so eine Darstellung sehen von etwas, was wir gar nicht so erlebt haben, was in unserem kulturellen Gedächtnis gar nicht so drin verankert ist, dass, ja. Dass das so mal eine große Industrie war und das zurückgegangen ist und dass dann vielleicht unsere Großeltern oder unsere Opas oder unsere Onkels, Tanten da mal gearbeitet haben und da ihren Job verloren haben und dann so irgendwas passiert ist, aber wir das trotzdem vielleicht unterbewusst trotzdem registrieren als Kritik oder irgendwie als schwierige Bedingungen. Es hat sich ja auch durch die Filme gezogen, ich habe ja schon angesprochen, den Silver Hot, den wir am Anfang der Folge jetzt besprochen haben, aus den 1930ern, dass es da sehr prominent, da diese Fabrik dargestellt wurde, wirklich so eine 4-5-Minuten-Szene, wo die Handlung wirklich sozusagen kurz stoppt und das einfach nur in aller Länge dargestellt wird, wie die arbeiten. In dem Film geht es eigentlich so um zwei Männer, die so um eine Frau kämpfen. Aber gleichzeitig dieser Konflikt zwischen diesen Männern dann auch so dargestellt wird, dass auch beide eine Fischereiindustrie besitzen und dort auch um die Vormachtstellung in diesem Ort darum kämpfen, wer stellt denn die besten Fischkonserven dar. Das heißt, es ist dann sozusagen dieser Kampf um die Frau wird auch sozusagen auf die Fischerei übertragen. 1938 gab es Filme wie Alaska Seas. Da geht es auch um zwei Freunde, die wo der eine auch bei einer Konservenfabrik arbeitet und der andere Mitglied einer Verbrecherbande ist und Fischer überfällt, also wo das auch eine relativ prominente Rolle hat. 1952 ist der Vor dem neuen Tag, das ist ein Film vom großen Fritz Lang, mit Marilyn Monroe in einer ihrer ersten Rollen, wo das wirklich nur so im Background passiert, diese Konservenfabrik, wo Marilyn Monroe eine Fabrikarbeiterin ist, die dort an so einer Konservenfabrik arbeitet. Da ist das jetzt nicht so direkt in der Handlung mit eingewoben. 1982 kam ein Film raus, der ist so mit der wichtigste Film, würde ich vielleicht sagen, zu dem, das ist Straße der Ölsardinen. Das ist basiert auf einem Roman von 1945. Und das stellt quasi, das ist quasi so ein Episodenroman und auch ein Episodenfilm, wo verschiedene ehemalige Arbeiter, die an Konservenfabriken gearbeitet haben und wie die jetzt irgendwie ihr Leben leben, weil diese Straße der Ölsardinen, sagt sie auch schon, das ist dann so eine, in einer Stadt oder in mehreren Städten gibt es diese Canary Row, so ist auch der Originaltitel, dass dort sehr viele, also wirklich Fabrik an Fabrik an Fabrik und die waren dann halt zu der Zeit, lagen die alle brach. Das ist dann somit der wichtigste Roman, den man dazu findet. Es gibt aber noch später in den Jahren immer mal wieder Filme, wo man das findet, also zum Beispiel 1999 Limbo ist mit Christoffersen, ist das ein Film, der ist jetzt nicht so bekannt, aber da geht es um eine kleine Stadt in Alaska und die ist gerade so im Umbruch, diese Stadt, weil die war früher eine Konservenfabrikstadt, wo viel Geld gemacht wurde, viel Wirtschaft und die ist gerade dabei, sich umzuformen zu einer Tourismusstadt. ja. Genau, sowas. Dann 2010 ist vielleicht jetzt ein Film, den man wahrscheinlich unsere Hörer auch kennen werden, wirklich mit Aussicht auf Fleischbällchen. Ist ein Animationsfilm von Sony und das spielt ja auf so einer Hafenstadt, auf einer sehr kleinen Insel. Und diese Stadt, die war quasi der Hauptarbeitgeber und das Hauptgut, was dort produziert wurde, waren Sardinen in Konserven. Aber irgendwann hat die Welt entschieden, dass sie keine Sardinen in Konserven mehr mögen. Und dann war diese Stadt aufgeschmissen und alle Bewohner dieser Insel ernähren sich nur noch von diesen Sardinen, weil das immer noch existent ist, die Firma, aber die können das nicht mehr verkaufen. Und da wird diese Fabrik wirklich so als großer Betonklotz, grauer Betonklotz dargestellt. Und dann erst durch den Hauptcharakter, der dann halt diese Essensmaschine herstellt, die dann auch mal Burger, Pommes, Gemüse und so herstellt aus dem Nichts, kommt dann erst anderes Essen sozusagen in diese auf diese Insel. Dann 2012 gibt es Dark Shadows mit Johnny Depp, basiert auch auf einer alten TV-Serie, wo dann, Johnny Depp ist dort ja ein Vampir, der für 200 Jahre tot oder halt in einem Grab war und dann wieder aufsteht und dort feststellen muss, dass seine Familie, eigentlich eine sehr reiche Familie, eigentlich mittlerweile sich nur vom Hungertuch ernährt und diese Familie war einst Besitzer einer Konservenfabrik und dort hat dann eine Konkurrenzfamilie oder oder die Bösewichtin in dem Film besitzt dann die Konkurrenzfirma, die dann total eine moderne Konservenfabrik ist und das dort ist dann auch sozusagen sehr gut der Aufstieg dieser ganzen Industrie mit dann dem Abfall.
Charlie und die Konservenfabrik.
So ein bisschen. Und dann, was ich auch noch einen Film, der es sehr im Hintergrund hat, wo ich auch besuchen musste, war nämlich Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, aus 2016. Das ist wirklich nur so eine kleine Charakterinformation, das ist nämlich Jacob Kowalski. Ja. Das ist dieser leicht dickliche, der leicht dickliche, lustige Sidekick vom Hauptcharakter. Der hat ja im Ersten Weltkrieg als Soldat gekämpft und ist danach nach Amerika zurückgekehrt und träumt eigentlich davon, eine Bäckerei aufzumachen. Ja. Und da wird quasi seine Träumerei und dass er so auch festgefahren ist im Leben, weil er arbeitet nämlich auch für eine Konservenfabrik. Ja. Zwar nicht für eine Fischkonservenfabrik, sondern für eine Nahrungskonservenfabrik, also die auch natürlich anderes konservieren, andere Nahrungsmittel konservieren, aber er arbeitet auch in einer Konservenfabrik, was ich dann sehr interessant finde, dass das so immer als leichten Background, den vielleicht dann wirklich nur für Amerikaner vielleicht so ein bisschen interessant ist, die das dann verstehen.
Und ich habe das mit dem rassistischen Hintergrund, über den wir auch schon gesprochen haben, habe ich das auch gesehen in der zweiten Staffel von The Terror, wo es ja darum geht, dass die japanischen Einwohner von Amerika nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, also nach Pearl Harbor, eben auch in Lager gesteckt wurden. Und dort beginnt es auch sozusagen, dass die Community erstmal in Konservenfabriken arbeitet. Und als Fischer natürlich.
Ja, da sieht man, wie es ist jetzt nicht so, dass man das in jedem zweiten Film das irgendwie sieht, aber dass das schon irgendwie immer noch benutzt wird und vor allen Dingen, das ist ja, wie ich auch eingestiegen bin, mit einem Computerspiel, das ist also noch so ein neues Medium, noch auf so ein altes Bild sozusagen zurückgreift, weil das ist ja eigentlich für die Macher gar nicht mehr präsent und eigentlich auch für junge Spieler oder junge Zuschauer ist das ja eigentlich überhaupt nicht mehr da.
Wir hatten recht und wer anderer Meinung ist, muss uns jetzt das Gegenteil beweisen.
Dann wenn ihr die Filme, die wir gerade genannt haben, wenn ihr die irgendwie anders deuten wollt, dann schreibt uns das gerne, ob wir falsch gelegen haben, aber wir haben das, möchte ich sagen, bewiesen, dass das wohl so sein könnte.
Und mit diesem Beweis verabschieden wir uns aus dem Jahr 2019.
Ja, damit sind wir nämlich für fertig für dieses Jahr, kann man sagen.
Ja, geht ganz gewohnt weiter in dem Monat, im Januar quasi. Vielleicht noch der Hinweis, auf unserer Website findet ihr zwei Artikel, wo wir unser Filmjahr, unser Sofajahr so ein bisschen auswerten. Also nicht Filme, die in 2019 und Serien erschienen sind, sondern die wir gesehen haben dieses Jahr und die uns beeindruckt haben, beziehungsweise die uns ganz negativ beeindruckt haben, findet ihr auf filmmagazin.audio. Und ansonsten wünschen wir euch einfach erstmal einen guten Rutsch und hören uns dann nächstes Jahr wieder.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Eine Einfachtonproduktion 2019.